Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern. Wie immer mit Stefan.
Hallo.
Und mit mir, Rebecca. In den letzten Jahren gab es relativ viele, gefühlt, vor allem in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter, verstärkt Diskussionen um Literatur, ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung und die Kunstfreiheit. Diese Fragen an sich sind natürlich nicht neu, aber also insbesondere mir sind die sehr verstärkt aufgefallen. Insbesondere im Umfeld des Literatur-Nobelpreises gab es viele Diskussionen, zum Beispiel mit dem Preisträger 2016, Bob Dylan. Dabei ging es natürlich viel um die Frage, sind Songtexte überhaupt Literatur und so weiter. Und eine relativ hitzige Debatte gab es auch um Peter Handke, dem der Literatur-Nobelpreis 2020 verliehen wurde. Und das war eine Entscheidung, die aufgrund umstrittener politischer Äußerungen Handkes dann ja doch teilweise sehr stark kritisiert wurde, und irgendwie auf Twitter habe ich sehr viele Diskussionen mitbekommen, die sich auch sehr lange gehalten haben, was ja auch nicht immer der Fall ist auf den sozialen Netzwerken. Und das ist ja nun auch nicht ungewöhnlich, dass so Preisverleihungen heftige Reaktionen hervorrufen. So ein Klassiker ist ja auch sowas wie, ach, so gut schreibt er doch gar nicht, oder sie, warum hat sie denn einen Preis bekommen? Und wir wollen uns heute also damit beschäftigen, wer überhaupt einen Literatur-Nobelpreis verdient und nach welchen Kriterien das eben festgelegt und entschieden wird. Und dafür haben wir heute zwei ideale Gesprächspartner eingeladen, und zwar Carlos Spörhase, Professor für germanistische Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld, und Dr. Jörg Sneis, Postdoktorand am Lehrstuhl von Carlos Spörhase. Und beide sind quasi Experten für den Literaturnobelpreis, und deswegen haben wir sie heute eingeladen. Und stellen Sie sich den ZuhörerInnen doch einfach nochmal selber kurz vor und erzählen vielleicht so ein bisschen, wie Sie zu diesem Forschungsthema gekommen sind.
Hallo, ich bin Jörg Sneis. Ich bin eigentlich Norweger, seit einigen Jahren auch Bielefelder, interessiere mich sehr stark für deutschsprachige Literatur, aber eben auch für Weltliteratur, und in diesem Kontext dann auch insbesondere auch für den Literaturpreis, für das Preiswesen. Und wie dieser sehr, dann doch sehr berühmte Preis eigentlich so funktioniert, und das wollen wir rausfinden in unserem Forschungsprojekt.
Hallo, ich bin Carlos Spörhase. Ich interessiere mich auch seit langer Zeit schon für literatursoziologische und kultursoziologische Fragestellungen. Und aus unserer Perspektive ist der Literaturnobelpreis ein sehr guter Ausgangspunkt, um sich die Frage zu stellen, wie eigentlich Literatur aus einer soziologischen Perspektive funktioniert. Und Sie haben es auch gerade angesprochen, also welche Werte beispielsweise eine Rolle spielen, wenn literarische Werke international verglichen werden.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich glaube, da können wir noch viel drüber sprechen. Aber wir wollen mal für unsere Zuhörerinnen und für uns natürlich auch, denn wir sind ja auch noch ganz am Anfang von dem, was wir jetzt hoffentlich bald über den Literaturnobelpreis alles wissen und verstanden haben. Und vielleicht können wir mal wirklich ganz basal einsteigen. Seit wann gibt es denn überhaupt den Literaturnobelpreis? Seit wann wird der verliehen?
Verliehen wird der Preis seit 1901. Alfred Nobel hat berühmtermaßen in seinem Testament 1895 festgelegt, dass 5 Preise eingerichtet werden sollten, darunter der Literaturnobelpreis. Zu der ersten Verleihung ist es aber, wie gesagt, erst 1901 gekommen.
Ja, das ist schon mal eine gute Antwort. Ich hab schon darauf gewartet, dass da noch ganz viel mehr Geschichten direkt kommen. Deswegen bin ich kurz so.
Okay. Ja, vielleicht wirst du das kurz.
Ja, ich kann gerne ein bisschen erzählen.
Immer her mit den Anekdoten.
Genau. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es viele Fragen gab, die es zu klären galt, als dieser Preis eingerichtet werden sollte. Also unklar war zum Beispiel, ob die verleihende Institution, also ob die Schwedische Akademie, diese Aufgabe überhaupt annehmen wollte. Also dazu gab es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten in der schwedischen Akademie. Einige, sagen wir es, von den älteren Akademiemitgliedern, die waren sehr, sehr besorgt, dass dieser neue Preis, dass dieser internationale Preis einfach von den eigentlichen Aufgaben der Akademie ablenken würde. Also von der Pflege der schwedischen Sprache und Literatur. Und jetzt auf einmal sollte man die ganze Weltliteratur vergleichen und bewerten. Und es gibt so eine hübsche Formulierung in einem Brief aus dieser Zeit, wo ein Akademiemitglied dann die Befürchtung äußert, die schwedische Akademie würde sich damit von einer schwedischen Akademie Akademie in ein kosmopolitisches Literaturtribunal verwandeln. Und es gab also heftige Gegenstimmen. Vor allem der ständige Sekretär, der damalige, konnte sich aber durchsetzen mit seinen Argumenten für den Preis. Und im Wesentlichen ging es darum, dass man die Möglichkeit sah, eigentlich auf den Lauf der Weltliteratur einzuwirken. Sozusagen so vom Rand der Welt her, aus der Peripherie, sozusagen dann eine bedeutende Stimme zu werden in der Weltliteratur. Was ja auch geklappt hat, muss man ja auch sagen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass der Preis natürlich auch viel mit Politik zu tun hat. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob der Preis auch während der Kriege verliehen wurde, weil man kann mit durch so einen Preis ja auch sicherlich auch gute politische Zeichen setzen. Wie sah es denn da aus, also zwischen 14 und 18 und zwischen 39 oder vielleicht auch 33 und 45? Also vor allem ist ja wahrscheinlich spannender die Zeit dann vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen 33 und 39, wenn so schon Tendenzen in Europa klar wurden.
Ja, also die Weltkriege, das ist natürlich auch mit Blick auf den Nobelpreis, also da gab es auch so eine Art Ausnahmezustand. Man kann, was den Ersten Weltkrieg betrifft, also kann man beobachten, oder es ist so beschrieben worden, dass die schwedische Akademie so eine Art Neutralitätspolitik gefahren hat. Man hat versucht, also keine brisanten Preise zu vergeben. Und tatsächlich kann man beobachten, dass es in dieser Zeit sehr, sehr viele skandinavische Preisträger gibt. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass man eben keine politischen Zeichen setzen wollte mit dem Preis. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde der Preis fast durchgängig verliehen, oder? Also einmal oder zweimal, glaube ich, ausgesetzt während des Ersten Weltkriegs. Während des Zweiten mehrmals. Also es ist zu gar keiner Verleihung gekommen, also wie das auch festgehalten, also diese Möglichkeit ist auch in den Nobelpreisstatuten festgehalten und dann hat man tatsächlich davon Gebrauch gemacht und erstmal für ein paar Jahre gar nichts gemacht.
Ja, es lohnt sich vielleicht auch eine gewisse Vorannahme, die in der Frage implizit war, nochmal etwas expliziter zu machen, dass nämlich die Personen, die einen Literaturnobelpreis verliehen bekommen, irgendwie auch Repräsentanten einer Nation oder sagen wir eines kulturellen Raumes sind. Und das ist ja wirklich sehr interessant, weil es sich gar nicht von selbst versteht. Ne? Man könnte einfach denken, irgendein Schriftsteller wird ausgezeichnet. Also was sollte das damit zu tun haben, dass diese Person möglicherweise deutsch ist oder britisch oder so? Und ich glaube aber, diese Vorannahme ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch sehr prägend für den Literaturnobelpreis gewesen, bis in die Gegenwart. Vielleicht in der Gegenwart sogar etwas schwächer als zu anderen Zeiten. Aber diese Vorannahme, das ist so eine Repräsentanz desjenigen, der ausgezeichnet wird, derjenigen, die ausgezeichnet wird, gibt für eine Nation, eine Kultur, eine Literatursprache vielleicht. Und man könnte fast sagen, ob der oder die Ausgezeichnete will oder nicht, ist das sozusagen dann etwas, womit man rechnen muss und womit man sich dann auch auseinandersetzen muss.
Und jetzt hast du gerade gesagt, dass das eigentlich versucht wurde, dann unpolitisch zu halten, in Anführungsstrichen, aber die Entscheidung, wenn ich es richtig verstanden habe, dann den Preis an eben skandinavische KünstlerInnen zu verleihen, ist ja dann vielleicht auch eine sehr politische Entscheidung, weil man eben, sage ich mal, weg vom, kann man sagen, Kern Europa, also weg vom von jetzt vom deutschen Gebiet zum Beispiel.
Ja, also es gab in der Akademie selbst, also gab es so eine kleine Diskussion zumindest zwischen bestimmten Akademiemitgliedern. Also die Frage, ist ein Preis per se nolens volens politisch, sobald er international ist? Also ist es möglich, sozusagen apolitisch zu agieren, sobald dieser Preis international ist? Einige haben diesen Punkt sehr stark betont, also eben die Unparteilichkeit des Preisgerichtshofes, wenn man so will, nicht? Also irgendwie diese juristische Semantik von dem Literaturtribunal wieder aufzugreifen. Also in der Akademie war es sicherlich so, dass man das als eine Neutralitätspolitik verstanden hat. Ob das dann auch in Europa so verstanden wurde und ob wir das tatsächlich so bewerten würden, ist vielleicht eine leicht andere Frage, da würde ich zustimmen.
Jetzt sind wir hier gleich schon ganz tief historisch eingestiegen. Ich komme einfach mal wieder direkt zurück mit einem harten Schnitt ins Jahr 2021. Dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich auch wieder einen Literaturnobelpreis geben. Wie funktioniert das denn aktuell? Also wie kann man sich das vorstellen, auch im Vorfeld? Wie setzt sich die Jury zusammen und so weiter? Also wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das ab?
Das Nobelpreisjahr ist eigentlich immer gleich getaktet. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, auch in dem Zusammenhang, dass es die Schwedische Akademie gibt, die verleihende Institution, bestehend aus 18 Mitgliedern. Und innerhalb der Akademie gibt es auch ein Nobelpreiskomitee, also 4- oder 5-köpfig in der Regel. Und bis Ende Januar zunächst muss die Nominierungen eingehen und dann beginnt erstmal die Arbeit des Komitees. Da wird gesichtet und aussortiert auch zum Teil. Und ja, so gegen April, Mitte April gibt es erstmal so eine erste Auswahl. So ungefähr 20 AutorInnen dürften da noch auf der Liste stehen. Wird weiter diskutiert und dann gibt es so eine Art Shortlist in der Akademie so gegen Mai. Und über die Sommermonate wird dann fleißig gelesen von allen Akademiemitgliedern. Und dann geht es ans Eingemachte im Herbst. Es wird diskutiert im September und im Oktober wird dann abgestimmt und eine Entscheidung getroffen und dann bekannt gegeben. Und dann natürlich die Krönung am Ende des Jahres, am 10.12. findet dann immer die feierliche Vergabe in Stockholm statt mit Reden und Medaille und Urkunde und allem drum und dran.
Ist das ein Zufall, dass das am, ich glaube, Tag der Menschenrechte passiert, am 10.12.?
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Alfred Nobel ist an dem Tag gestorben.
Ah, okay, also kein Zufall, sondern ja, vielleicht dann doch irgendwie ein Zufall, aber, aber nicht in dem Sinne.
Und was ich jetzt gar nicht weiß, ist zum Beispiel diese Shortlist, ist die dann bekannt? Also, oder wird das alles ganz vertraulich behandelt?
Sehr vertraulich. Ja. Darüber wissen wir wirklich gar nichts.
Also auch nicht ihr in eurem Projekt?
Naja, also es gibt eine bestimmte Frist, die verstreichen muss, bis die entsprechenden Unterlagen zumindest in Teilen dann für die Forschung zugänglich werden. Aber bis dahin sind diese Dokumente unter Verschluss. Und insofern unterscheidet sich der Literaturnobelpreis auch sehr stark von anderen Buchpreisen, jetzt gerade auch in jüngerer Zeit, beispielsweise im deutschsprachigen Raum, in denen es dann Longlists gibt, die veröffentlicht werden, Shortlists, die veröffentlicht werden. Also diese Stufen finden außerhalb der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit statt.
Es ist ja zum Beispiel beim Oscar so, dass dann Filme auf DVD-Covern oder heutzutage Blu-ray damit beworben werden, nominiert für den Oscar oder ja. So. Und das findet dann eben gar nicht statt, weil die Listen dann auch danach nicht öffentlich werden.
Ja, richtig.
Okay, also es wäre ja eigentlich auch noch ein gutes, sage ich mal, Marketinginstrument, das dann eben auf die Bücher drucken zu können, abseits von Spiegel-Bestseller oder so.
Ja, wenn die Frist dann abgelaufen ist und für die Forschung, könnte man das machen? Also könnte man so auf die 17. Auflage von Buch XYZ schreiben, war nominiert für den Literaturnobelpreis 1999.
Naja, ich glaube, das zeigt, dass das also vielleicht auch bei diesen Buchpreisen im deutschsprachigen Raum, die wir kennen, die das veröffentlichen, dass das so eine zweischneidige Sache ist. Also einerseits hat es natürlich diesen Marketing-Effekt, die Bücher verkaufen sich dann in Teilen zumindest tatsächlich besser. Andererseits ist es für die Autorinnen und Autoren irgendwie natürlich ein Problem, weil man dann leicht auch als jemand aussehen kann, der es nicht geschafft hat oder die es nicht geschafft hat. Ja, also man hat es vielleicht auf die Shortlist gepackt, aber dann hat jemand anderes sich durchgesetzt und so weiter. Also das heißt, mir scheint es auch im Bereich des Literaturnobelpreises dann eine gewisse Tendenz zu geben, dass man keine Verliererinnen oder Verlierer produzieren möchte. Ja, also dass zum Schluss im Grunde genommen eine Person als Geehrte übrig bleibt und dass diese Person dann nicht sozusagen umgeben wird von einem Kranz von Personen, die es fast geschafft haben, aber letztlich dann doch gescheitert sind.
Ich höre dann Hauch mehr Idealismus raus als zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis. Ist das so?
Also Idealismus ist natürlich so ein Stichwort, ne? Also im Testament von Nobel heißt es ja, dass wie lautet das genau? Also das beste Werk in idealischer Richtung. Ich glaube, das ist die Formulierung. Und es ist natürlich herzlich unklar, was genau das bedeuten soll. Und die Geschichte des Preises ist deshalb auch mal so beschrieben worden als eine Reihe von Versuchen, ein unklares Testament auszulegen. Ja, das, aber ich weiß nicht, wie idealistisch es klingt, wenn man so 10, 20 Mal nominiert worden ist und 17 Mal nominiert für den Nobelpreis. Ich weiß nicht, wie gut das klingt.
Ja, also
so Roth-mäßig.
Ja, also es ist auf jeden Fall, dass das Interessante an der Berichterstattung über den Literaturnobelpreis ist, dass es diese Kategorie der Personen gibt, die immer wieder, wie Philip Roth oder Don DeLillo, die immer wieder sozusagen als Kandidat gilt und aber noch nicht berücksichtigt worden ist. Also irgendwie so die Idee, dass es so einen kleineren Kreis von Personen gibt, die im Grunde genommen immer in der engeren Auswahl sich bewegen und früher oder später berücksichtigt werden könnten. Also das ist, glaube ich, schon aus der Perspektive einer größeren Öffentlichkeit gibt es das, ja.
Wie stehen die denn dann so bei den Buchmacherinnen?
Ja, es gibt tatsächlich auch bei den Buchmachern dann diese Möglichkeit dann zu wetten. Und ja, also manchmal liegen die eigentlich auch ganz, ganz nah dann dran. Dann weiß man nicht, woran das liegt.
Ich habe gerade gesehen, dass Anne Carson und Margaret Atwood werden hochgehandelt, ja, im Moment. Hm. Für den Preis jetzt im Herbst. Es wird spannend.
Hm. Das macht aber Sinn, ne? Edward, von Atwood hat man ja auch wieder irgendwie viel gehört, auch so im breiteren, in der breiteren, ja, Öffentlichkeit. Ja. Ne? Also das heißt, da wird schon so ein bisschen drauf geachtet, ne? Also wer ist vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen mehr im Gespräch? Weil es gibt ja auch durchaus Jahre, wo man so denkt, wer? Moment.
Naja, also ich glaube, eine interessante Frage wäre auch, um nochmal auf diese Frage der Nationenzugehörigkeit zurückzukommen, ist die Tatsache, dass jetzt in jüngerer Zeit bestimmte Personen, also wie Louise Glück beispielsweise, aus dem angloamerikanischen Raum ausgezeichnet worden sind, ist das vielleicht nicht ein Hinweis darauf, dass jetzt die nächsten Personen vielleicht eher aus anderen Bereichen, von anderen Kontinenten kommen, andere Sprachen repräsentieren oder so. Also da scheint es in der Geschichte des Literaturnobelpreises auch eine, sagen wir mal, gewisse Tendenz zu geben, für eine gewisse Spreizung in dieser Hinsicht sorgen zu wollen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gesagt wurde, aber bei Atwood, die hat den Report der Markt, ja, geschrieben. Das ist ja schon ein älteres Buch. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon gesagt haben, aber wird der Preis denn für aktuelle Bücher verliehen oder für aktuelles Werk oder auch eben dann für den Report der Markt? Beispielsweise, also wie wird das, das haben wir haben ja schon gefragt, wie man vorgeht bei der Auswahl, aber kann man für ältere Bücher den Nobelpreis bekommen?
Die klare Antwort ist ja und nein. Streng genommen, also wenn man auf das wiederum auf das Testament zurückgeht und auf die Statuten, heißt es eigentlich, dass es ein Werk sein soll, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Also davon ist man sehr schnell weggegangen. Man ist eigentlich auch relativ schnell von diesem Einzelwerk weggegangen und hat dann auch immer wieder für ein Lebenswerk, für ein Gesamtwerk den Preis vergeben. Ich würde sagen, seit langer, langer Zeit wird eigentlich eher für das Lebenswerk, für das Gesamtwerk oder für das bisherige natürlich Gesamtwerk der Preis vergeben. Also wäre möglich.
Mhm. Klar, ja.
Vielleicht kommt die Frage jetzt auch zu früh, weil das vielleicht eher noch eine Frage ist so zum Ausklang, aber ich frage sie jetzt trotzdem mal. Wie sieht es denn da aus mit Preisen für so, sag ich mal, für so Genres, also jetzt sei es jetzt Science Fiction und Horror, die jetzt zum Beispiel beim Oscar, mit Filmen kenne ich mich besser aus, wie man schon hört, die beim Oscar immer so ein bisschen ausgespart werden, weil die dann ja auch so ein bisschen als so, ja, Populärfilme, also Komödien zum Beispiel, werden ja auch eigentlich weitestgehend ausgespart. Wie sieht es denn da beim Nobelpreis aus? Also jetzt, weil Atwood, die kann man ja vielleicht auch ganz, also zum Beispiel zumindest mit dem Report der Markt, das ist ja eine Dystopie, kann man ja so ein bisschen unter Science Fiction zählen, aber wie sieht es denn da aus in diesem Genrebereich, sage ich mal?
Also erstmal kann man ja festhalten, das ist nicht von vornherein ein Genrepreis. Also es können ja offenbar auch Singer-Songwriters in Frage kommen. Also von daher kann man vielleicht eher sagen, dass es interessant ist, vielleicht zu beobachten, also wie dieser Preis Bewusstsein schafft Aufmerksamkeit generiert für bestimmte Schreibweisen, für bestimmte Genres, ob es nun fiktionale Literatur oder Romane oder sogar sehr ambitionierte Romane im engeren Sinne sind oder ob es dann eher sozusagen auf allgemeine Anschlussfähigkeit zielt. Also gibt es auch in der Geschichte des Preises gewisse Konjunkturen, dass man sehen kann, in einem Nobelpreiskomitee oder mit einer bestimmten personellen Zusammensetzung haben sie sozusagen sehr, sehr stark auf die Bahnbrecher gesetzt, die sehr, sehr ambitionierte avantgardistische Literatur gemacht haben. Teilweise dann aber ein Jahrzehnt oder zwei später ging es dann eher darum, eher populäre Literatur auszuzeichnen, um sozusagen auch diese Seite zu zeigen. Im Moment, ich weiß, wie würdest du das einschätzen, Carlo? Es gibt vielleicht so eine kleine Tendenz hin zu, also dazu, also auch nicht fiktionale Texte zu berücksichtigen. Also in den letzten Jahren hat man das immer wieder eigentlich beobachten können.
Ja, ich würde auch unterstreichen, also dass die Geschichte des Literaturnobelpreises auch die Geschichte einer Auseinandersetzung mit dem Literaturbegriff ist. Also was ist Literatur eigentlich? Wie weit oder wie eng muss Literatur eigentlich definiert werden, dass es da auch größere Veränderungen gibt. Dessen ungeachtet ist es wahrscheinlich schon so, dass sowas wie Mass-Market, Genre-Fiction, sagen wir mal, eine relativ geringe Chance auf den Literaturnobelpreis hat. Ne? Also wenn wir jetzt denken würden an Tom Clancy, irgendwie Romane oder 50 Shades of Grey oder bestimmte Formen von Fantasy oder so. Also ich glaube, da ist klar, dass das dann nicht kompatibel wäre mit einer bestimmten Vorstellung von Literatur, die aus der Perspektive Stockholms relevant ist, aber die Frage wäre eigentlich, warum? Ne? Also ich glaube, das wäre eine sehr interessante Frage, wo genau da die Grenzlinien zwischen einem Begriff hoher Literatur und einem Begriff von ja, Massenmarkt, Literatur, populärer Literatur, wo diese Grenzlinien eigentlich genau verlaufen. Es ist, glaube ich, schon möglich, dass es bestimmte Formen höherer Literatur gibt, die auch dann versucht, sich bestimmte Elemente von Fantasy oder Science Fiction oder Kriminalliteratur oder so zu bedienen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Modiano oder so, den französischen Literaturnobelpreisträger, denkt, dann gibt es da auch bestimmte Bezüge auch zur Kriminalliteratur, aber nur im bestimmten Rahmen, ja.
Eine weitere Frage, die man vielleicht da anschließen kann, also die eine Frage, die angesprochen wurde, ist ja, ist es sozusagen hohe Literatur oder eher populäre Literatur? Eine weitere Frage ist vielleicht, inwiefern reden wir vor allem über eine westliche Gattungspoetik, wenn wir über den Nobelpreis sprechen? Also diese Gattung, diese Genres, über die wir sprechen, also sind das vor allem Genres, die uns bekannt sind aus einem westlichen Kontext? Wie gut stehen die Chancen, wenn man vielleicht aus anderen Erdteilen kommt und vielleicht ganz andere literarische Bezüge, Schreibweisen, Traditionsbezüge hat und so weiter? Und ich würde denken, dass das auch ein Teil der Geschichte des Literaturpreises ist, der immer wichtiger geworden ist, aber vielleicht relativ spät, also eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten zunehmend. Also lange Zeit, also selbst wenn Tagore schon 1913 aus Indien den Nobelpreis bekommt, konnte man beobachten, dass er dann doch sehr westlich sozialisiert war und dann auch sehr stark orientiert war an einer westlichen Gattungspoetik eben und vielleicht vor allem in Großbritannien ein Publikum hatte und vielleicht weniger in Indien. Und auch dieser Aspekt, würde ich denken, das ist auch etwas, was immer wieder eigentlich mit zur Diskussion steht bei diesem Preis und die Geschichte des Preises geprägt hat.
Das wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich auch noch gestellt hätte, weil das ja häufig tatsächlich irgendwie auffällig ist bei solchen Preisen, die natürlich auch in einem bestimmten geografischen Kontext entstanden sind. Aber da höre ich raus, dass es schon auch vielleicht Bemühungen wirklich gibt von Seiten der Akademie oder zumindest mehr Bewusstsein, dass man auch auf sowas mehr achtet oder dass man wirklich auch so ein bisschen guckt, wie divers verteilen wir eigentlich diesen Preis und wie gestalten wir unsere Auswahl?
Ja, ich weiß nicht, also dieses Bewusstsein gibt es auf jeden Fall. Wenn man das datieren wollte, seit den, sagen wir, 70er Jahren verstärkt, davor in Ansätzen vielleicht, aber ich sage mal so in den letzten Jahrzehnten, also natürlich auch sehr, sehr stark in der Rezeption, in der öffentlichen Kritik des Preises auch, in der internationalen Berichterstattung, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt gewesen.
Ja, sowohl in der publizistischen Beobachtung des Literaturnobelpreises als auch in der literaturwissenschaftlichen und literaturkritischen, irgendwie, also in so Bereichen, die schon wissenschaftlicher dann auch sind, ist das hervorgehoben worden, dass dass der Preis eben sehr, sehr europäisch ist und ist immer wieder gefordert worden, dass auch andere Kontinente stärker Berücksichtigung finden. Und da gibt es dann tatsächlich auch bestimmte Zeitschriften wie Books Abroad, die sich dann darum bemühen, auch bestimmte afrikanische Literaturen vorzustellen und bestimmte Autorinnen, die für einen Literaturnobelpreis in Frage kommen könnten, mit kurzen Biografien und Werkübersichten oder so dann stärker dann doch auch in die Öffentlichkeit zu bringen, gerade um da auch so ein bisschen diesen Entscheidungsprozessen in Stockholm, die so ein bisschen zu unterstützen, wenn man so möchte.
Sanft zu unterstützen. Ich finde das eine ganz spannende Frage und ich habe das, glaube ich, auch in diesem Podcast schon immer mal wieder gesagt, wenn man auch Literaturwissenschaft studiert hat, dann ist ja auch sogar innerhalb des Fachs, weil Sie gerade auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit solchen Themen erwähnt haben, ist ja dann doch, dass man selber auch merkt, so der Kanon ist einfach sehr europäisch und männlich natürlich auch häufig. Und das ist ja schon dann irgendwie gut zu hören, also dass es auch durchaus natürlich immer LiteraturwissenschaftlerInnen gibt, die sich mit sowas auseinandersetzen und dann auch tatsächlich durch Publikationen irgendwie Aufmerksamkeit dafür auch generieren. Aber es ist ja schon ein Problem, also es ist ja auch fast kein Wunder, wenn bei so einer Preisverleihung irgendwie solche Aspekte ja immer noch vielleicht ein bisschen marginal behandelt werden, wenn es auch in der Wissenschaft immer noch so extrem viel Aufholbedarf gibt sozusagen. Ne? Das finde ich so ein ganz spannendes Thema.
Das ist sehr spannend und ich glaube, also das führt auch noch, also wenn man sich zum Beispiel überlegt, also auf wen kommen eigentlich die in Stockholm relevanten Personen zurück, wenn sie sich erkundigen wollen, wer beispielsweise eine interessante Autorin oder Autor jetzt in Afrika sein könnte, ja, und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass es häufig andere Professoren vielleicht sind oder Akademien und deren Mitglieder und so weiter. Und dass man da zum Beispiel dann den Eindruck gewinnt, dass es ganz wichtig ist, dass es in bestimmten kulturellen Bereichen oder in bestimmten Ländern dann auch sowas wie Institutionen gibt, die dann eben so eine Art Vorarbeit leisten. Ja? Das heißt, es müsste dann beispielsweise in bestimmten afrikanischen Ländern Akademien geben, Universitäten mit philologischen Instituten und so weiter, wo dann Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen dann vor Ort sind, die so eine Art von Vorarbeit leisten, ja, und vielleicht für Übersetzungen sorgen, dafür sorgen, dass es vielleicht auch schon eine bestimmte Form von literaturwissenschaftlicher Begleitung eines bestimmten Oeuvre und so weiter gibt. Und wo das fehlt, wird es wahrscheinlich der Akademie in Stockholm auch relativ schwer fallen, dann zu beobachten, was eigentlich dann dort passiert, ja. Also, dass man den Eindruck, also ganz kurz zusammengefasst hat, den Eindruck gewinnt, man braucht eigentlich auch so isomorphe Institutionen dann an anderen Orten in der Welt, ja, die ähnlich funktionieren wie die europäischen, damit die europäischen Institutionen dann gleichsam Counterparts haben, ja, und bestimmte Kommunikationskanäle dann irgendwie auch öffnen und bespielen können.
Ich habe jetzt hier noch die Frage stehen, wie man einen Gewinnerroman schreibt, aber wir haben jetzt ja schon gelernt, dass das gar nicht unbedingt der Fall sein muss, weil es ja auch einfach für ein Lebenswerk oder für mehrere Romane verliehen werden kann, dieser Preis. Deswegen münze ich die Frage ein bisschen um und frage mich mal ein bisschen, inwiefern denn so die aktuellen Themen, also Aktualität eine Rolle spielt, weil wenn man jetzt überlegt, okay, das ist ja, ich komme nicht drum rum, immer wieder den Oscar zu erwähnen, aber da geht's immer, da kann man ja schon eine Tendenz erkennen, dass in den letzten Jahren da stark um so Fragen von Diversität, identitätspolitische Sachen ging und man kann auch davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren auch einige Corona-Filme gehen wird. Und das ist jetzt so die Frage auf den Literaturnobelpreis gemünzt, kann man denn sehen, dass da diese ganz aktuellen Sachen immer mit einfließen und dann eben überlegt wird auch nicht nur jetzt aus welchem Land, in welches Gebiet gucken wir, sondern auch welche Themen können wir da irgendwie entdecken. Also wird Corona in den nächsten Jahren oder also Fragen von Einsamkeit, Isolation, Pandemie, wird das eine Rolle spielen für diesen Preis? Und also wie sieht es mit aktuellen Bezügen da immer aus? Weil die Themen, die da irgendwie dann in der Erklärung stehen, man muss sich ja irgendwie auch erklären, warum der Preis verliehen wird. Das ist gerade so die Idee dahinter.
Muss mal kurz überlegen, also irgendwie, es hat ja zum Beispiel noch kein 9/11 Nobelpreisträger gegeben oder so. Also wenn ich so eine Prognose wage, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es sich so direkt niederschlägt. Zumal es, sagen wir, tendenziell eher um, vielleicht um allgemeinere Themen, Themen gibt. Also traditionell, sozusagen geht es ja irgendwie um, also der Preis sollte ja eigentlich sozusagen im Dienst der Menschheit stehen. Also irgendwie, das ist ja, also allgemeiner kann man sich dann irgendwie kaum vorstellen. Aber es ist natürlich die Frage, ob man dann nicht doch dann, wann hat Aleksijewitsch zum Beispiel den Preis bekommen, ob es dann irgendwie nicht gerade jetzt so etwas wie eine Tendenz gibt, wo man sieht dann, dass Autorinnen und Autoren sich auch mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Muss mal kurz überlegen.
Ja, ich finde auch die Frage sehr interessant. Also wenn man so etwas abstrahiert und dann den Literaturnobelpreis im Kontext des Preiswesens, ja, das war ja so ein bisschen, also wenn man es jetzt mit den Oscars vergleicht oder mit den Grammys oder mit den Video Music Awards oder dann wäre dann halt die Frage, also was wären eigentlich gute andere Preise oder kulturelle Auszeichnungen, die man jetzt sozusagen auch vergleichstheoretisch vielleicht ins Spiel bringen könnte, um diese Preise dann mit dem Literaturnobelpreis zu vergleichen und dann auch heuristisch irgendwie Interessantes am Literaturnobelpreis beobachten zu können. Und wenn man jetzt so auf Ähnlichkeiten und Unterschiede schaut, ist, glaube ich, beim Oscar ist es doch so, dass es erstmal sehr viele Oscars sind. Und schon das finde ich, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also was würde es mit dem Literaturnobelpreis machen, wenn es jedes Jahr eine Vielzahl von Preisen geben würde? Und vielleicht dann sogar auch in diesen Sparten, ne? Also was wären dann eigentlich diese Sparten? Wären das dann Subgenres, dass man sagen würde, für das beste Sonett gibt es einen Literaturnobelpreis oder für den besten enzyklopädischen Roman oder würde man das, ne? Also ich und daran sieht man, glaube ich, schon, dass es auf eine gewisse Weise auch sehr interessant und merkwürdig ist, dass dieser Preis einmal im Jahr an nur eine Person irgendwie verliehen wird. Gerade auch deshalb, weil man ja denken könnte, es kommen sehr viele Leute in Frage. Ja, also warum dann eigentlich diesen Preis so verknappen? Ne? Man könnte doch vielleicht den Preis einfach jedes Jahr an drei oder vier Leute, vielleicht manche, die im Non-Fiction-Bereich arbeiten, andere, die fiktionale Literatur, literarische Werke schreiben oder so. Und dann würde man immer noch nicht alle, die vielleicht den Preis verdient haben, dann abdecken oder so. Aber man hat halt diese enorme Knappheit. Ja, und ich glaube, diese enorme Knappheit des Preises nur einmal im Jahr macht auch so eine Spezifik irgendwie dieses Preises dann aus.
Also wäre die Frage nach den Themen und aktuellen Bezügen eher zu verneinen. Und vielleicht kann ich jetzt die umformulieren und frage, was sind denn dann so Begründungen und für die PreisträgerInnen? Also wie werden die PreisträgerInnen begründet, warum die den Preis jetzt bekommen haben? So in den letzten Jahren vielleicht. Vielleicht mit Beispielen wäre natürlich ganz gut für uns.
Müssen wir kurz nachschauen, wie das war in den letzten Jahren. Habe ich die gerade nicht parat? Hast du die parat, Carlos?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, das können ganz unterschiedliche Dinge irgendwie sein. Und ein Punkt war ja schon, kann es ein einzelnes Werk sein oder ein Oeuvre? Also häufig wurden in der Geschichte des Literaturnobelpreises auch immer mal wieder einzelne Werke hervorgehoben. Das muss aber nicht so sein. Und dann ist halt die Frage, also was kann alles interessant und relevant sein? Es werden teilweise Aktualitätsbezüge hergestellt. Es wird teilweise auch auf politische Merkmale der Literatur, auf ethische Dimensionen der Literatur hingewiesen. Es kann aber auch, wie bei Peter Handke der Fall sein, dass sehr stark die ästhetische Dimension, ja, also dass die Literarizität des Literarischen, wenn man so will, sehr stark in den Vordergrund gerückt wird und an andere Kriterien, die auch sozusagen für eine Hochwertung eines bestimmten Textes oder Oeuvres dann herangezogen werden können, dann in den Hintergrund rücken. Ja, also insofern ist es auch da, würde ich sagen, gibt es eine große Bandbreite.
Ja, und welches Bewertungskriterium oder welche Wertmaßstäbe sich gerade geltend machen, ist relativ schwer zu sagen, dann, weil man dann im Einzelfall natürlich auch fragen kann, Werk A hat einen sozusagen großen, gediegenen Stil und sozusagen besondere Ästhetizität, während Werk B sich durch eine besondere politische Thematik auszeichnet oder so etwas. Genau, wie vergleicht man eigentlich diese beiden Werke miteinander? Wie kann man die eigentlich vergleichend bewerten?
Ja, und dann vielleicht noch, sind diese Begründungstexte der Akademie eben auch sehr kurz. Das sind sehr knappe, sehr dichte Texte und es stellt sich so dann auch die Frage, in welchem Verhältnis diese Texte, die dann in die Öffentlichkeit gelangen, im Verhältnis stehen zu den tatsächlichen Reflexions- und Begründungsprozessen, die vorher in der Akademie stattgefunden haben. Ne? Also das heißt, also dieser knappe Text ist dann schon ein sehr stark auf eine große Öffentlichkeit irgendwie orientierter Text.
Es gibt aber auch natürlich sehr, sehr interessante Fälle, wo man, hatten wir das kurz angedeutet, also die Archivalien aus der frühen Phase des Preises sind ja zugänglich für die Forschung. Wir haben uns das angesehen auch in Stockholm im Archiv. Und es ist so, dass im Laufe des Nominationsprozesses und Auswahlprozesses im Nobelpreisjahr werden auch auf Expertinnen und Experten zurückgegriffen. Also es werden sozusagen Expertengutachten eingeholt. Das können dann LiteraturwissenschaftlerInnen sein, also Personen im Umfeld des Nobelinstituts in Schweden. Und da kann man teilweise beobachten, wie Textbausteine, bestimmte Begründungen, Beschreibungen von literarischen Werken zunächst niedergelegt werden in diesen Expertengutachten und teilweise wandern die irgendwie so durch und tauchen dann bis zum Schluss wirklich in der Laudatio wieder auf am 10.12. Also wirklich, teilweise haben wir Absätze gefunden, die fast unverändert übernommen worden sind aus solchen Gutachten. Ja, ja. Und ich glaube, das sieht man, das ist ein relativ komplexes Gefüge, wo ganz unterschiedliche Bewertungs- und Vergleichspraktiken gleichsam miteinander interagieren. Und da passiert relativ viel im Hintergrund, ja, was nicht unbedingt sichtbar ist für die Öffentlichkeit.
Also das ist, jetzt kann man sich nicht vorstellen wie einen festgelegten Kriterienkatalog, also Thema ethische Dimension, politische Dimension, Literarizität oder wie auch immer. Also das war jetzt quasi eher so eine Beobachtung aus der Forschung und aus der Arbeit im Archiv zum Beispiel, dass man das so anlegen kann. Also es ist nicht wie beim Bewerbungsgespräch, man hat jetzt die Tabelle, hat die Person das vielleicht und das vielleicht und das abgehakt, ja, und wenn drei Faktoren erfüllt sind, dann könnte sie einen Nobelpreis verdienen.
Ja, so ist es nicht. Also dass man gleichsam, also ein über die Jahrzehnte mehr oder weniger stabil einen festgelegten Kriterienkatalog hätte, der dann fleißig dann für die unterschiedlichen nominierten Personen abgearbeitet wird. Und selbst wenn es das gäbe, würde sich immer noch die Frage stellen, wie man dann diese unterschiedlichen Wertdimensionen zueinander in Bezug setzt. Also auch dann wäre man jetzt aus diesem Problem der Bewertung und des Vergleiches dann eigentlich nicht raus. Aber ja, also es ist kein so hochformalisierter Prozess.
Das ist ja eigentlich auch genau ein Punkt, wo man beobachten kann, oder warum der praxeologische Ansatz, den wir auch verfolgen im SFB Praktiken des Vergleichens und auch in unserem Projekt, warum sich das lohnt. Also welche Praktiken sind da eigentlich im Spiel, werden immer wieder aktualisiert in immer neuen Vollzügen, das so sein am Leben gehalten, transformiert. Und teilweise können wir beobachten, dass das Nobelpreiskomitee, dass die Akademie fast gegen die Statuten handeln, könnte man vielleicht fast sagen. Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen vorhin, dass Nationalität eigentlich keine Rolle spielen sollte. Und trotzdem kann man schauen, dass in den Praktiken gibt es dann doch eine sehr starke Präferenz, zum Beispiel nicht mehrmals hintereinander den Preis an eine Nation zu vergeben und so weiter. Also die Beispiele ließen sich da vermehren.
Aber das ist, finde ich, wirklich irgendwie so ein ganz komplexes Thema, weil ich habe das Gefühl, das wird den Gegenständen eigentlich gerechter, dass man wirklich sagt, das ist so ein bisschen so ein fluider Prozess und man kann das irgendwie auch daran anpassen, was man vielleicht gerade in dem Jahr beobachtet an vorhandener Literatur oder möglichen Kandidatinnen. Aber es macht ja eben die Vergleichbarkeit, nochmal den SFB ins Spiel zu bringen, den du aber schon ins Spiel gebracht hast, vielen Dank, macht die Vergleichbarkeit ja schon schwieriger, ne? Also erschwert die Vergleichbarkeit.
Ich habe mir jetzt noch notiert, quasi so als, habe ich für mich als Ergebnis festgehalten. Also vielleicht kann man eher sagen, ja, relevant muss es sein, aber nicht so aktuell unbedingt. Das kann natürlich auch manchmal Übereinstimmung geben. Vielleicht ist dann diese Begründung ja auch eher noch so auf, sage ich mal, aktuell gemünzt. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ja, zu der Vergleichbarkeit fällt mir jetzt wieder, ich muss fast über mich selbst lachen, wieder das Beispiel mit den Filmen ein. Ja. Da wäre es ja ungefähr so, haben Sie jetzt ja auch angesprochen, es gibt ja, was weiß ich, den besten Preis für die beste Dokumentation und da gibt es irgendwie den besten Spielfilm. Mhm. Und da würde ja niemand auf die Idee kommen, weil es nicht so plausibel ist, vielleicht auch oder vielleicht doch, ob man eine Dokumentation mit einem Spielfilm vergleichen
Absolut,
kann.
Absolut, ja. So. Ja. Und, das ist sehr interessant.
Das ist bei den Büchern wirkt für mich auch gerade so, wie ja, ich erkenne auch gerade, dass es ja total schwierig sein muss und auch eigentlich willkürlich wirken muss, wenn man überlegt, okay, jetzt machen wir mal irgendwie das und dann haben wir mal wieder Lust auf ein Sachbuch nächstes Jahr. Also das, ich meine, das
ist jetzt, absolut, ja. Also das ist auch eine Kritik, die am Literaturnobelpreis formuliert wird und die letztlich dann aber auf diesen Literaturbegriff auch zielt, dass also Schriftsteller wie etwa und Literaturkritiker wie Tim Parks dann sagen, also wie soll man eigentlich ein Südamerikaner amerikanisches Gedicht irgendwie mit einem britischen Roman, irgendwie mit einem skandinavischen Drama, mit einem russischen dokumentarischen Text oder so vergleichen. Ja, also wie soll eigentlich dieser Literaturbegriff aussehen, der irgendwie dort so eine Art von sagen wir mal, Gleichartigkeitsannahme impliziert, dass das alles irgendwie erstmal dann überhaupt verglichen, sinnvoll irgendwie und plausibel verglichen werden kann. Ja, und das ist, glaube ich, ein interessanter Einwand, der sehr stark dann auf den Literaturbegriff zielt und ja, letztlich darauf zielt, dass wir dann vielleicht doch mit der Schwedischen Akademie auch an so einem Literaturbegriff festhalten, der einerseits mit Genres rechnet, aber der dann trotzdem die Bewertung von Literatur nicht, sagen wir mal, auf einzelne Genres hin differenziert und parzelliert. Ja. Ist uns das heute noch plausibel? Ist eine interessante Frage. Gerade auch wenn Autoren, Singer, Songwriter wie jetzt Bob Dylan, wenn dann noch die dazukommen, ne? Und dann könnte man ja sagen, okay, also wie will man wie will man die letzte Platte von Bob Dylan vergleichen mit dem letzten Roman von Ishiguro? Ja, also aber irgendwie gibt es da diesen starken Literaturbegriff, der offenbar zumindest mit der Unterstellung operiert, dass das geht. Ja, und die Frage wäre jetzt, glaube ich, was passieren würde, wenn man das aufgeben würde? Und wenn man dann tatsächlich sagen würde, man bricht es in ähnlicher Weise runter und nimmt so eine Art von, unterteilt Literatur ganz strikt in Sparten, wie das unter anderem eben im Film oder vielleicht sogar noch stärker in der populären Musik der Gegenwart der Fall ist, ne? Wo man sagen würde, okay, das ist jetzt das beste Alternative Metal Album oder so. Das würde, glaube ich, in eine ganz andere Richtung weisen als der Literaturnobelpreis, ja.
Dann gäbe es ja wahrscheinlich extrem viele Faktoren. Man könnte dann ja auch sagen, okay, wir gehen jetzt nach Ländern, wir gehen nach Genres, wir gehen wieder nach den spezifischen Kategorien. Also das hört sich ein bisschen unübersichtlich an und wir müssen ja alle ehrlich sein, bei den Oscars interessiert ja trotzdem alle nur, wer eigentlich den besten Film dann gewinnt. Also ich finde das eigentlich immer ganz schön, dass man zum Beispiel auch so für bestes Kostüm oder so, also es hat ja auch so eine gewisse Sichtbarkeit, die man dadurch für Menschen erzeugt, also weil die Namen von Kostümbildnerinnen kennen eben die wenigsten Leute. Also alle wissen irgendwie, wer Leonardo DiCaprio oder wer auch immer ist oder wer Martin Scorsese ist, aber wie gesagt, so kleinere, die aber auch so eine entscheidende Rolle eigentlich für so eine Produktion von einem Film spielen. Aber man muss halt auch sagen, so ein Film wird halt von ganz, ganz vielen Menschen gemacht und die meisten Romane dann halt doch von einer Person geschrieben, die natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Unterstützung und wenn die irgendwie einen historischen Roman schreibt und durch die Archive reist und irgendwie Menschen die Person dabei unterstützen. Klar, gibt es dann irgendwie Leute, aber es ist ja schon auch eine andere, also in der Hinsicht dann auch wieder nicht so richtig vergleichbar, weil...
Ja, ich glaube, das eine ist die Genrefizierung und das andere ist tatsächlich nochmal das Technische und die technische Expertise, ne? Dass dann, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei den Oscars dann ja auch die Kamera sozusagen Leute ja. dann über, also den Preis für die beste sozusagen Kamera dann irgendwie bestimmen. Also dass es da dann auch nochmal eine Vorstellung von technischer Expertise irgendwie gibt, die in dieser Art dann eigentlich auch beim Literaturnobelpreis eigentlich nicht installiert ist. Schon allein deshalb, weil es eben in Teilen auch gar keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, die sozusagen dann über diese literarischen Werke befinden.
Also eigentlich könnte man ja sagen, ein Weltpreis für Literatur, also für Literatur in dieser Allgemeinheit, ist eigentlich eine irrwitzige Idee.
Ja.
Also
ja.
überhaupt auf diese Idee zu kommen und trotzdem hat sich dieser Preis in dieser Weise etablieren können und sich erhalten können, dann über jetzt 120 Jahre. Und allein diese Unwahrscheinlichkeit, die trotzdem überwunden werden kann, und zwar nicht nur in Schweden und nicht nur Stockholm, sondern so gut wie weltweit. Das ist ja schon an sich ein Grund, da nachzuhaken und ein bisschen genauer zu gucken, wie dieser Preis eigentlich funktioniert und wie diese Aufmerksamkeit eigentlich generiert werden kann.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also wie unwahrscheinlich also diese Institution eigentlich ist und ja, also wie unwahrscheinlich sie auch gerade deshalb ist, weil sie immer wieder von Anfang an auch skandalisiert worden ist, ja, und es sozusagen immer wieder Versuche gab eigentlich die Legitimität dieses Preises auf ganz unterschiedlichen Ebenen in Frage zu stellen und man hat teilweise den Eindruck, dass aber diese Skandalisierung den Preis eigentlich eher sogar noch stärker gemacht haben und ihn noch fester in der Beobachtung von der internationalen Beobachtung von Literatur eingebettet und integriert haben. Und das interessiert uns wirklich. Wie kann das eigentlich sein?
Auch schlechte Presse ist halt gute Presse und so, ne? Aber Stichwort Skandal, das habe ich ja in der Einleitung schon mal so angedeutet, da haben wir jetzt auch noch gar nicht genauer drüber gesprochen. Wir haben ja eben schon das Thema, so was ist dann eigentlich Literatur und kann ein Singer-Songwriter auch als Literatur eben behandelt werden? Ja, also ist ja passiert, deswegen keine Frage mehr. Aber gerade auch die Frage, so was darf Literatur oder beziehungsweise was darf Literatur als Literatur, aber auch der Autor, die Autorin dahinter. Das war ja dann quasi bei dieser ganzen Handke-Geschichte, die jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, so ein großes Thema. Könnt ihr oder können Sie da vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was da eigentlich damals los war und was da so die Kritikpunkte eigentlich an Handke und der Verleihung des Preises an ihn waren?
Vielleicht nochmal ganz kurz als Erinnerung, ich denke, viele können sich daran erinnern. Viele haben, denke ich, den Nobelpreis für Handke als überfällig betrachtet, eben weil er ein sehr bedeutender Autor ist im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Was ja kritisch gesehen wurde, waren seine Versuche, den Jugoslawien-Konflikt zu beschreiben, zu bewerten und auch seine Parteinahme für Serbien. Und was ja auch zum Teil auch literarisch verarbeitet worden ist bei Handke. Aber das ist ja genau diese Spannung. Also sollte eine so sichtbare Institution wie die Schwedische Akademie so etwas auszeichnen?
Ja, also ich glaube, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, weil man dann wirklich in die Handke-Texte reingehen müsste. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist du hast ihn ja auch schon genannt, also dass bei Handke eben auch eine Konstellation beobachtbar ist, wo man nicht sagen kann, man hat auf der einen Seite das literarische Werk und dann, sagen wir mal, andere Formen von politischer Parteinahme oder von politischer Intervention, die unabhängig von diesen literarischen Aktivitäten stattfinden, sondern dass beides zumindest in bestimmten Texten der jüngeren Zeit dann doch relativ stark auch ineinander verwoben ist. Und das sozusagen war ein Punkt, der dazu geführt hat, dass bestimmte Personen dann nicht nur Handke als politisch engagierte Schriftstellerpersönlichkeit, sondern dann auch Teile des Werkes für so kompromittiert gehalten haben, dass aus der Perspektive dieser Person dann das literarische Werk auch als solches disqualifiziert irgendwie ist. Es ist aber auch da hat dann, also es gab dann sehr schnell in der New York Times Artikel und so weiter, die das skandalisiert haben. Und das ist, glaube ich, aber Teil, auch Teil wiederum der Geschichte des Literaturnobelpreises. Das ist auch nicht zum ersten Mal in dieser Form passiert. Ja, also ich glaube, wie das jetzt genau zu bewerten ist, also dafür müsste dann wirklich eine müsste man über jetzt eine ganz detaillierte Lektüre einfach der relevanten Texte dann sprechen.
Ich habe jetzt einen ganz krassen Cut drin, was die Themen angeht. Wir haben jetzt relativ viel über das gesprochen, was eigentlich vor dem Preis passieren muss und wie die Auswahlkriterien aussehen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen springen, was der Preis eigentlich für Folgen dann hat, jetzt für die Bücher. Und ich habe eine Podcast-Idee für dich, Rebecca. Das sind ja nicht ganz 120 Bücher schon, also AutorInnen ausgezeichnet worden, weil wir haben ja ein paar Jahre nicht ausgezeichnet. Du könntest ja einen Podcast starten, wo du jedes Buch liest und dann besprichst. Wie wär's damit?
Ja, warum nicht, ne? Auch bei mir das dritte Projekt, aber damit komme ich dann endlich auf deine Podcast-Menge. Ja, aber vielleicht, ne? Ist das eine Idee für die Bielefelder Literaturwissenschaft?
Also welche Idee genau?
Naja, ein Podcast zu zumindest oder ein Buch von jeder Person, die für den Nobelpreis, Literaturnobelpreis ausgezeichnet
wird. Ja, also ich glaube, das Interessante daran wäre, dass sie nicht als erstes auf diese Idee irgendwie gekommen wären, weil es tatsächlich auch schon so etwas wie Nobelpreisbibliotheken gibt. Ich weiß nicht, ob Sie die mal gesehen haben. Das sind dann so 20 Bände, in denen dann sich alle Literaturnobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger kaufen kann und ins Regal irgendwie stellen kann. Und auch das ist ja eigentlich ganz interessant. Also irgendwie diese Vorstellung, dass alle Personen, die mit diesem Preis ausgezeichnet worden sind, irgendetwas miteinander zu tun haben. Ja, wieso eigentlich? Ja, und das zeigt schon, dass man, glaube ich, in der Öffentlichkeit dann, sobald man den Literaturnobelpreis erhalten hat, in eine ganz eigene Gruppe von Personen aufsteigt. Ja, also ich glaube, das lässt es irgendwie plausibel erscheinen, dass man sagt, also die Gruppe der ausgezeichneten Personen ist nochmal ein ganz eigener, exklusiver Kreis, der eine ganz eigene Aufmerksamkeit verdient. Und jetzt müsste man halt überlegen, ne? Also wie lange dann dieser Ruhm jeweils anhält und man müsste darüber reden, also welche unmittelbaren Effekte beispielsweise auf den Buchabsatz dann so ein Literaturnobelpreis hat und was dann die eher langfristigen Effekte irgendwie sind, 30, 40, 50 Jahre danach, wenn manche Autoren eigentlich, also niemand mehr von diesen Personen überhaupt gehört hat, außerhalb dieser Nobelpreisbibliotheken. Ja.
Die werden interessanterweise, glaube ich, auch, die sind nicht chronologisch geordnet, oder? In dieser Nobelpreisbibliothek, sondern ich glaube irgendwie thematisch gruppiert oder so etwas. Die sehen ganz schick aus, auch die Bücher übrigens. Ich wollte aber eigentlich etwas anderes sagen. Was wollte ich sagen?
Aber es hat auch sowas wie so ein metonymisches Versprechen. Also war mein Eindruck zumindest, dass die Person, die diese Nobelpreis-Bibliothek, also diese Bände von vorne bis hinten durchgelesen hat, dann irgendwie dann doch auch so etwas wie die Weltliteratur rezipiert hat.
Ja. Ne? Es gibt mal so ein Gedankenexperiment, das fand ich ganz nett. Also angenommen, wir hätten noch nie etwas vom Literaturnobelpreis gehört und wir würden lediglich die Liste der NobelpreisträgerInnen vorgelegt bekommen und wir müssen uns die Frage stellen, was haben diese Menschen eigentlich gemeinsam oder was für einen Preis haben die wohl alle bekommen? Von Theodor Mommsen über Winston Churchill hin zu Bob Dylan und Thomas Mann und Hermann Hesse zwischendurch, ist gar nicht so leicht eigentlich, da der gemeinsame Nenner, also den herauszuarbeiten, glaube ich.
Du hast jetzt ja schon ein paar Herren vor allem genannt,
ja.
Wer gewonnen hat, aber mich würde nochmal interessieren, Wen gibt es denn da? Also welche Bücher kennt man vielleicht heute noch? Welche sollte man vielleicht gelesen haben? Das ist immer eine doofe Frage natürlich. Welche sollte man gelesen haben? Man sollte natürlich möglichst viele Bücher vielleicht lesen. Aber wenn ich an Weltliteratur denke, fällt mir immer direkt ja eigentlich Moby Dick ein. Wurde dafür ein Nobelpreis vergeben zum Beispiel. Und also wen gibt es also, den man kennen könnte? Und was ist heute noch bekannt? Weil ich meine, das haben Sie, glaube ich, gesagt, dass hier gewisse Werke auch einfach vergessen werden. Wahrscheinlich.
Also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also es gibt sehr häufig die Kritik am Literaturnobelpreis, dass man sagt, warum hat Kafka nicht den Literaturnobelpreis bekommen, sagen wir, für das Schloss oder so. Oder eben Melville für Moby Dick, da ist doch was schiefgelaufen. Und das ist ganz interessant, dass man an solchen sozusagen kritischen Statements beobachten kann, dass die Kritik des Literaturnobelpreises und die Kritik, sagen wir mal, Kanonkritik, wenn man so möchte, ne, die eigentlich auch aus der universitären Reflexion über die Bewertung von Literatur uns ja ganz gut bekannt ist, dass das sehr häufig sozusagen miteinander vermischt wird. Weil irgendwie klar ist, dass das, also als Moby Dick erschien, gab es den Literaturnobelpreis noch nicht. Und Kafka hätte den Literaturnobelpreis auch nicht bekommen können, weil im Grunde sein Ruhm erst ein posthumer ist und bestimmte Werke eben wie das Schloss auch erst posthum erschienen sind. Aber dass das sozusagen miteinander vermischt wird, zeigt irgendwie, welche Kraft dieser Preis hat und dass man diesem Preis zumindest so eine Art von Kanonisierungskraft zutraut. Ja, und ihn deshalb dann auch sozusagen mit dieser Kanonisierungsdebatte dann irgendwie in das gleiche Fahrwasser bringt. Und dann ist tatsächlich die Frage, also was sind die Autoren, die sich tatsächlich durchgesetzt haben? Also Thomas Mann wäre sicherlich jemand, also ausgezeichnet für die Buddenbrooks, aber ein Autor, von dem man vielleicht sagen könnte, dass er sich immer noch international sehr gut behauptet. Aber dann gibt es viele andere ausgezeichnete Autorinnen und Autoren, von denen man tatsächlich nichts mehr oder nicht mehr viel gehört hat. Angefangen bei dem ersten eigentlich, ne?
Also Stichwort Skandal wieder, da ging es ja eigentlich schon los bei der allerersten Verleihung. Sully Prudhomme, ein französischer Autor, hat den ersten Preis bekommen. Ich glaube nicht, dass man Prudhomme heute viel liest, so abends oder auch an der Uni. Naja.
Ich kenne ein oder zwei passionierte
Prudhomme-Leser,
aber das ist genau, aber auch nicht mehr.
Okay. Naja, also alle sind auf jeden Fall davon ausgegangen, dass Tolstoi diesen Preis bekommen würde. Und das war dann natürlich dann auch gleich entsprechend ein Skandal. Also viele schwedische Intellektuelle haben einen offenen Brief an Tolstoi geschrieben und dann auch allen anderen Interessierten mitgeteilt, dass die Schwedische Akademie eine Fehlentscheidung getroffen hatte. Man hat das relativ locker genommen, tatsächlich in der Schwedischen Akademie. Also erstmal war man sich so ein bisschen unsicher, also wegen der Exponiertheit auch, wurde aufgegriffen sehr schnell in der internationalen Presse. Schon ein, zwei Jahre später hat man ja gesagt, ach ja, das hat zumindest für Aufmerksamkeit gesorgt und jetzt sind auch von England mehr Nominationen eingegangen, weil die auch dann von dieser Debatte was mitbekommen hatten. Mhm. Also so auf die lange Sicht scheint sich ein Skandal dann doch zu lohnen. Aus Sicht des Preises, also als Institution natürlich.
Und was glaube ich, die kurzfristigen Effekte noch mal angeht, kann man, glaube ich, schon beobachten. Und das ist auch ein Forschungsinteresse, was wir im Rahmen des Projektes haben. Also wie die Verlage beispielsweise darauf reagieren. Ja, also was passiert in dem Moment, wo beispielsweise Louise Glück den Literaturnobelpreis erhält? Es waren von ihr schon zuvor einige Lyrikbände ins Deutsche übersetzt worden, die waren nicht mehr lieferbar. Die werden dann plötzlich wieder lieferbar. Vielleicht wird es jetzt auch weitere Übersetzungen geben. Also das heißt, glaube ich, gerade für die Internationalisierung, ne, für das Übersetzungswesen spielt das eine relativ große Rolle. Und auch jetzt bei den letzten Literaturnobelpreisträgern kann man, glaube ich, wenn man sich den Buchhandel ansieht, dann sehen, dass bestimmte Autorinnen, von denen vorher vielleicht in der Buchhandlung ein Exemplar irgendwie irgendwo gelegen hätte, dass dann plötzlich der Stapel, ne, auf dem Büchertisch dann da steht, 30 Exemplare, und dass bestimmte Personen dann tatsächlich auch Bücher kaufen, weil es Bücher sind, die so ausgezeichnet oder deren Autorinnen und Autoren so ausgezeichnet worden sind.
Auch hier könnte man ja eigentlich diese Frage von vorhin aufgreifen, also was wird auch ausgezeichnet? Also ist es das Gesamtwerk, ist es die Person, ist es das Einzelwerk? Und ganz oft, gerade bei Übersetzungsströmen und so weiter, kann man diese retroaktive Aufwertung des Frühwerks beobachten. Also wenn ein späteres Werk oder vielleicht insbesondere ein späteres Werk hervorgehoben worden ist bei der Nobelpreisverleihung und in vielen, vielen Sprachen vielleicht keine Übersetzungen von früheren Texten vorliegen, werden die dann auf einmal übersetzt, obwohl sie eigentlich bis dahin kaum Interesse erweckt haben. Und das wird sozusagen immer aufs Neue so etwas wie ein Gesamtwerk in der Übersetzung erschaffen für unterschiedliche Publika. Das ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Effekt, den man da beobachten kann.
Das wäre so ein bisschen so eine Frage gewesen, die wir auch noch auf dem Zettel gehabt hätten, so zum Thema, wie reagiert eigentlich der Markt, wie reagieren Verlage, wie reagieren vielleicht auch Literaturagentinnen oder selbst Schriftstellerinnen auf solche Verleihungen. Also eine Zeit lang hat man innerhalb der Literaturwissenschaft ja so ein bisschen immer gelästert, okay, wenn man jetzt so irgendwas mit Heimat oder so schreibt, dann kriegt man vielleicht den Buchpreis relativ einfach oder so eine Familiengeschichte, oder irgendwie gab es ja immer so eine Zeit, wo sowas eben so ganz trendy war und in der Gegenwartsliteratur einfach ein großes Thema. Und dann auch immer so vom Gefühl her auch schnell auf der Liste für solche Preise war. Kann man das beobachten, dass dann zum Beispiel Verlage so gezielt versuchen, so auch Themen zu platzieren, wenn man gesagt hat, ach, das hat jetzt gut funktioniert bei Person X, vielleicht gäbe es da irgendwie eine Chance?
Also in der Geschichte des Literaturnobelpreises lässt sich schon beobachten, dass bestimmte Verlegerpersönlichkeiten versuchen, bestimmte Autoren irgendwie so zu unterstützen und ein regelrechtes Lobbying für die zu betreiben, um in irgendeiner Art die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Personen dann auch ausgezeichnet werden. Ein Fall wäre Karl Jaspers, der Philosoph, der 1960 dann auch sehr stark von Hannah Arendt und Klaus Pieper, seinem Verleger, unterstützt wird. Und die machen wirklich im Grunde genommen so eine Art internationale Kampagne für Karl Jaspers, um zu garantieren, dass er den Literaturnobelpreis bekommt. Und er hatte zuvor auch schon andere Preise bekommen, also den Friedenspreis des deutschen Buchhandels beispielsweise. Also auch das ist eine interessante Frage. Also gibt es bestimmte, sagen wir mal, Preiskarrieren? Muss man bestimmte Preise zuerst gewonnen haben, um dann andere Preise, also dann sich, sagen wir, qualifiziert zu haben für größere Preise, für Preise mit einer größeren Reichweite? Und da gibt es diese Bemühungen, also Karl Jaspers auf diese Weise zum Literaturnobelpreis zu verhelfen, und es funktioniert überhaupt nicht. Das scheitert unter anderem daran, dass Hannah Arendt und der Verleger nicht so richtig mitbekommen haben, dass die schwedische Akademie sich dann doch in Richtung eines engeren Literaturbegriffes bewegt hat und die Philosophie dann außerhalb der Literatur lokalisiert wird dann zu diesem Zeitpunkt, was vorher nicht der Fall war, eben mit Literaturnobelpreisträgern wie Bertrand Russell oder Henri Bergson oder so, oder eben Historikern wie Theodor Mommsen. Also da gab es noch diesen weiteren Literaturbegriff, und irgendwie ist der noch so, spukt der noch so im Kopf von Hannah Arendt herum, aber der ist passé, ne? So dass man sieht, also es gibt diese Kampagnen, es gibt diese Bemühungen, strategisch zu operieren, teilweise aber auch gepaart mit einer Unkenntnis dessen, was gerade in Stockholm passiert und welche Prioritäten und welche Werthinsichten dort, welche Vergleichskriterien dort eigentlich im Moment die relevanten sind.
Wir kommen langsam zum Ende, haben aber noch so zwei Fragen auf unserem Zettelchen, und eine Frage würde ich Sie bitten, die quasi nicht zu lange zu überlegen, sondern einfach mal so ein bisschen einen Schnellschuss zu machen. Und zwar, wem würden Sie oder du denn den Literaturnobelpreis verleihen? Jetzt überlegen Sie schon die Begründung wahrscheinlich gleich mit.
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, also ich fände eigentlich die Frage, also ist der, also nur kurz vorweggeschickt irgendwie, ist der Literaturnobelpreis eigentlich etwas, also gibt es ganz viele Leute da draußen, die dafür in Frage kommen? Oder nicht? Ich glaube, das ist so eine Frage, die grundsätzlich strittig ist. Also gibt es da draußen, sagen wir, 500 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die eigentlich diesen Preis verdient hätten und man muss dann sozusagen eine Person auswählen, ja, dann hätte man so eine Konstellation von einer enormen Knappheit irgendwie dieser Ressource. Oder was ist, also diesen Standpunkt gibt es auch, es gibt dort eigentlich niemanden, der ihn wirklich verdient hat. Oder vielleicht nur zwei oder drei Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die wirklich in Frage kommen. Und ich würde tendenziell, also das ist das vorausgeschickt, sagen, dass es wahrscheinlich relativ viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Welt gibt, die in der einen oder anderen Form aufgrund von ganz unterschiedlicher Kriterien plausiblerweise irgendwie diesen Preis bekommen könnten und bekommen sollten. Also ich finde Anne Carson, die kanadische Lyrikerin, wirklich großartig und finde, dass sie den Literaturnobelpreis auf jeden Fall verdient hätte aufgrund der hohen literarischen Qualität ihres Werkes und ihres sehr widerständigen Humors. Ja, aber das kann ja gar nicht mehr sein jetzt als eine persönliche Literaturempfehlung.
Ja, genau das. Und bei dir?
Ich merke, aus ähnlichen Gründen überfordert mich die Frage, weshalb ich auch gezögert habe. Vielleicht sage ich Jon Fosse. Es ist ein norwegischer Romancier, der ist seit vielen, vielen Jahren im Spiel.
Ja.
Und vielleicht 2021. Mal sehen.
Und unsere letzte berühmt-berüchtigte Frage schließt daran perfekt an eigentlich. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
Also literarisch, also ein literarisches, fiktionales Werk oder Forschungsliteratur, also das
ist egal, können Sie beantworten, können Sie beantworten, wie Sie möchten.
Also das letzte umfangreichere Werk, was ich gelesen habe, ist der letzte Samurai, also The Last Samurai von Helen DeWitt, ein enzyklopädischer Bildungsroman, der jetzt wieder aufgelegt worden ist von einer gewissen Zeit und der sich mit der Frage auseinandersetzt, was Bildung in der Gegenwart bedeuten könnte. Weiß nicht, ob ich mehr dazu sagen soll.
Ich habe kürzlich Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber gelesen. Das ist auch ein ausgezeichnetes Werk im doppelten Wortsinne. Ja.
Also noch zwei Literaturempfehlungen zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass Sie und du da warst. Rebecca, ich habe noch eine Überleitung an dich. Pass auf, die ist ein bisschen länger, aber sehr gut, glaube ich. Es wurde ja schon Edward, ist ein bisschen auch ein kleiner Werbeblock jetzt noch, es wurde ja schon Margaret Atwood erwähnt und ich habe es ja schon mal hier auch erwähnt, dass ich noch einen anderen Podcast habe mit dem Namen Sprawl Radio, einen heute sehr passenden Literatur-Podcast. Wir lesen Science-Fiction-Literatur und heute in der zweiten Staffel, die kürzlich angefangen hat, beschäftigen wir uns mit nicht-cis-männlichen AutorInnen und lesen gerade Ursula K. Le Guin, Linke Hand der Dunkelheit und das gefällt uns bisher sehr gut. Wir besprechen das in 5 Folgen, das heißt, ist zum Mitlesen eingeladen. Und Margaret Atwood, ja, die wollen wir irgendwann auch noch vielleicht besprechen, nämlich den Report der Markt, dann quasi als Dystopie. Und das war jetzt mein Podcast-Projekt, aber Rebecca, du hast ja auch eins gestartet.
Jetzt ist heute der Tag der Schleichwerbung. Ja, ich habe auch ein neues Podcast-Projekt. Gemeinsam mit Christiane Attig machen wir Science Heroes. Da geht es um Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft. Und damit wollen wir die Sichtbarkeit eben für ForscherInnen erhöhen und sprechen da vor allem über die Forschung von den Personen. Und wir haben tatsächlich auch eine Folge mit jemandem, der zu Zukunftsszenarien und auch so Science-Fiction-Literatur ein Postdoc-Projekt hat. Die kommt aber erst, glaube ich, im Oktober, die Folge. Aber genau, das passt dann vielleicht ganz gut zu eurem Thema. So viel erstmal an dieser Stelle. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei Karl Spürhasse.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Literaturnobelpreis ist ein interessantes Thema. Ich hoffe, ihr fandet das auch und habt einiges gelernt. Ansonsten könnt ihr wie immer natürlich in den Shownotes suchen, was wir da noch so verlinkt haben. Da werden wir dann zur Webseite, zum SFB und so weiter verlinken. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Lesetipp, wenn man sich da jetzt mit dem Thema Literaturnobelpreis nochmal wissenschaftlich ein bisschen so anfangend auseinandersetzen will.
Ich glaube, es gibt von Michael Esmark, ist aus den 80er Jahren, also muss man vielleicht kurz hinzufügen, dass es ein Mitglied der Schwedischen Akademie, der versucht hat, die intransparenten Bewertungskriterien hinter den Entscheidungen ein bisschen zu erläutern. Und das ist eine sehr erhellende Lektüre, wenn man sich für die Geschichte des Literaturnobelpreises interessiert.
Sehr gut. Das klingt doch wunderbar. Dann unser Werbeblog. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Praktisch Theoretisch. Und wenn ihr nicht so Fans von den sozialen Medien seid, dann bei praktischtheoretisch@unibielefeld.de könnt ihr uns E-Mails schreiben und vielleicht Kandidatinnenwünsche, Gästinnenwünsche, Themenwünsche, wie auch immer. Gebt uns gerne Sterne bei Apple Podcasts. Und habe ich was vergessen? Nö. Ansonsten hört gerne weiter zu. Da würden wir uns sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Thank you.